Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Niki Löwenstein und Holger Potje, jede Woche abwechselnd im Gespräch mit inspirierenden Menschen.
Welche Rolle spielt ein bewusster Lifestyle für Sie?
Woraus schöpfen Sie Kraft?
Über Ernährung, Bewegung, Bewusstsein und Erholung.
Wie finden Sie die richtige Balance im Leben?
Woran sind Sie gescheitert?
Und wie sind Sie wieder aufgestanden?
Wie gelingt Ihnen das?
Was für Sie persönlich ein gutes Leben ausmacht.
Carpe Diem, der Podcast zum Carpe Diem Magazin. Heute mit Osteopath und Physiotherapeut Karl-Heinz Weber.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Carpe Diem. Ich bin Niki Löwenstein und in unserem Podcast wollen wir spannende und auch manchmal heiß diskutierte Themen rund um Gesundheit und Wohlbefinden tiefgehend beleuchten. Heute tauchen wir dazu in die Welt der Osteopathie ein. Eine Praxis, die verborgene Selbstheilungskräfte unseres Körpers wecken und nutzen soll. Was steckt denn da dahinter? Ich habe mir einen Experten für Osteopathie eingeladen, der uns nicht nur Einblick in die Praxis gibt, sondern sich auch heute all meinen vielen Fragen stellen wird. Karl-Heinz Weber, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne, guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Sie haben mich in Ihre Praxis eingeladen. Wir sind in Wien, im 18. Bezirk sind wir, oder?
Genau.
Ein wunderschöner Bezirk, ja. Es zwitschern die Vögel. Ja. Schöner Start in den Tag.
Ganz genau.
Ich freue mich, dass Sie sich Zeit nehmen. Wir haben eine spannende Reise vor, auf der wir Fakten und Erfahrungen erkunden und vielleicht sogar einige unserer tiefsten Überzeugungen über Gesundheit und Heilung herausfordern. Herausfordernd war für mich auch ein bisschen die Recherche, weil wir sprechen heute ganz viel über Flüssigkeiten. Im Namen Osteopathie steckt aber der Knochen, Osteon, altgriechisch. Was macht der da?
Ja, es steckt Osteon, griechisch, und auch das Wort Pathos befinden sich praktisch in diesem Begriff, den Dr. Still, der Begründer der Osteopathie, eigentlich bewusst so gewählt hat. Dr. Still spricht davon, dass der Knochen letztendlich das Mittel ist, mit dem ich den Zustand des Patienten praktisch erforsche. Ja? Und der Knochen ist letztendlich ein Synonym für diese Ganzheitlichkeit, ja, im Knochen drinnen. Und jetzt müssen wir unterscheiden. Der Knochen außen ist natürlich hart, aber der Knochen innen ist durchblutet und durchströmt. Ja, da fließt Blut rein. Ja, das heißt, der Knochen hat einen Stoffwechsel. Ja, und dieses Verhältnis wieder von hart und weich, ja, und Raum, da geht es praktisch hier letztendlich darum, dass die Osteopathie sich letztendlich eben mit dieser Einheit des Gegensätzlichen beschäftigt.
Fangen wir mal ganz einfach an. Osteopathie, was ist denn das?
Osteopathie ist eine Heilungsmethode, die sich im vorletzten Jahrhundert eigentlich schon, also 1800, Mitte des 19. Jahrhunderts in Amerika entwickelt hat. Von einem amerikanischen Arzt, der Andrew Taylor Still geheißen hat und der über Mobilisierung von Gelenken und von Knochen versucht hat, den inneren Fluss, ja, das ist eigentlich der Fluss des Blutes, ja, aber letztendlich geht es auch noch um andere Flüssigkeiten. Also nicht nur um Blut, sondern auch um Lymphe und Gewebsflüssigkeit oder auch um Gehirnflüssigkeit. Also das sind Flüssigkeiten, die so fein sind wie ein Hauch.
Da muss ich gleich einen Schluck Tee nehmen, ja, wenn wir über so viel Flüssigkeit sprechen.
Zeige Ihnen das vielleicht hier an meiner Brille. Ja, wenn ich auf die Brille hauche, dann sehen Sie eine Flüssigkeit. Und diese Flüssigkeit befindet sich, bevor ich auf die Brille hauche, in der Schleimhautzelle. Das heißt, es sind Flüssigkeiten, die praktisch bis in die Zelle kommen. Und Gesundheit muss im Fluss sein. Ja, das war die Idee praktisch von Still, dass praktisch durch diesen Fluss, ja, Gesundheit hergestellt werden sollte, ja, im Rahmen einer Ganzheitlichkeit.
Das heißt, diese Flüssigkeiten müssen im Fluss sein. Jetzt überlege ich mir im Umkehrschluss, wenn die nicht im Fluss wären, geht das überhaupt? Also bin ich dann nicht tot?
Freilich. Nein, nein. Also natürlich kann man, wenn Flüssigkeiten an bestimmten Stellen im Fluss behindert werden, wie bei einem Herzinfarkt zum Beispiel, das kann durch eine Embolie geschehen oder das kann durch einen Thrombus geschehen. Wenn hier lebenswichtige Gefäße praktisch blockiert werden, dann stirbt man. Ja? Oder man hat einen Schlaganfall oder man hat eine Thrombose. Ja? Aber nicht alle Strukturen, die blockiert sind, sind lebenswichtig. Ja? Das heißt, wir haben zum Beispiel das Organ der Niere. In diesem Organ der Niere befinden sich circa 30% aller Kapillargefäße des Körpers. Das sind die feinsten Gefäße, wo Flüssigkeit, wo dieses Blut praktisch mit einer ganz, ganz langsamen Geschwindigkeit auch fließt, ja, weil die Kapillare sehr eng ist. Man kann sich das so vorstellen wie einen Strumpf, in dem man den Fuß schiebt. In vielen Kapillaren, die sind so klein, dass sich nur noch ein Blutkörperchen durchbewegt. Ja, und das kann natürlich sein, dass diese Kapillaren sich verspannen und dass der Sog, der das Blut durchzieht, praktisch verloren geht und dann bleiben diese Blutkörperchen stecken. Vor allem auch weiße Blutkörperchen, die um einiges größer als die roten Blutkörperchen sind. Ja. Und dann kann es zu Defiziten kommen. Ja. Das können Symptome auftauchen in Form von Müdigkeit, in Form auch natürlich, wenn dann im Bereich der Niere das stattfindet, dann können Blasenentzündungen stattfinden, aber auch andere hormonelle Probleme. Ja. Wie bei Kindern zum Beispiel. Das kann natürlich auch bei Kindern schon der Fall sein. Ja. Das Bettnässen zum Beispiel könnte so ein Problem sein zum Beispiel.
Herr Weber, wenn wir über Osteopathie sprechen, dann ist ja Osteopathie nicht gleich Osteopathie, habe ich in der Vorbereitung schon gemerkt. Sie haben einen ganz bestimmten Ansatz, den Sie verfolgen, nämlich die Phänodynamik. Was ist denn das?
Die phänodynamische Osteopathie beschäftigt sich letztendlich mit diesem Thema der Ganzheit. Ja, wir haben im Vorfeld schon besprochen, dass die Osteopathie sich um Ganzheitlichkeit kümmert. Und meines Erachtens hat sich auch die Osteopathie ein bisschen aus diesem gesamtheitlichen und ganzheitlichen Kontext entfernt. Und im Bereich der Phänomenologie wurde diese Frage nach Ganzheitlichkeit oder nach dem, wie sich die Wirklichkeit zeigt, besprochen und erörtert. Zur Ganzheitlichkeit, das ist nun sehr wichtig, muss man ganz, ganz klar unterscheiden, dass es unterschiedliche Arbeitsfelder gibt. Ja. In der Osteopathie, das ist eine Körpertherapie, wo man den Patienten angreift, ja. Der Patient eben auch sich angreifen lassen muss. Ja. Aber wir wissen, dass man nicht alles im Menschen begreifen kann. Es gibt eben etwas Unantastbares. Und diese Unantastbarkeit, die muss beim Begreifen und beim Begriffenwerden praktisch mit auf die Rechnung gestellt werden. Erst dann komme ich praktisch in die Richtung, Ganzheitlichkeit überhaupt erfahren zu können. Das bedeutet, dass das sinnlich Fassbare einen wichtigen Teil abdecken kann, aber nicht alles. Und die Frage jetzt in der Phänomenologie ist, wie kann ich nun diese Bereiche, die ich nicht begreifen kann, die ich nicht fassen kann, die letztendlich geistiger Natur sind, mit in die Behandlung integrieren?
Wie machen Sie das? Es kommt ein Mensch rein, den sehen Sie zum ersten Mal, der hat Sie angerufen, weil er irgendein Anliegen hat.
Ja.
Und wie erfassen Sie den oder die denn?
Ich versuche ihm von vornherein einmal klarzumachen, dass er mehr ist als begreiflicher, angreifbarer Körper. Natürlich, das gebe ich ihm auch zu verstehen, und mir ist auch wichtig, dass die Patienten, wenn sie zur Behandlung kommen, da wirklich das verstehen und dass sie praktisch mit diesem Verständnis von Ganzheit dann auch in die Behandlung hineingehen. Das heißt, ich erzähle den meisten Patienten, dass sie einen Körper haben, aus Haut und Muskeln und Knochen, ja, einem Nervensystem und inneren Organen, ja, all das wissen wir. All das kann man auch mit naturwissenschaftlichen Methoden praktisch erfassen. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, die Osteopathie und auch die phänodynamische Osteopathie hat nichts gegen die Schulmedizin, überhaupt nicht. Aber es geht darum nun, die Möglichkeiten der Schulmedizin mit den Möglichkeiten einer Osteopathie, die geistige Hintergründe mitbeleuchtet, zu einem Guten zusammenzuführen. Wir wissen, wir haben Strukturen, die wir fassen können. Diese Strukturen können aber nur leben, wenn sie von Flüssigkeiten durchströmt werden. Das heißt, wir haben darauf schon hingewiesen, wir brauchen Blut, wir brauchen Lymphe, wir brauchen Gewebsflüssigkeit, wir brauchen Zellflüssigkeit. Ja, erst dann wird der Organismus in seiner Ganzheit lebendig, ja, und auch genesungsbereit sozusagen. Ja. Das ist aber noch nicht alles, ja, weil es gibt noch etwas Drittes. Und dieses Dritte ist eben das, was wir, also ich kann ja nun eigentlich all das, wovon ich jetzt gesprochen habe, angreifen in einer gewissen Weise. Ich kann auf meine Brille hauchen und sehe, dass das gesprochene Wort, die Sprache praktisch eigentlich ausgeatmete, dunsthafte, hauchfeine Flüssigkeit ist. Die kann aber nur fließen, wenn sie, und das ist jetzt das Dritte, einen Raum vorfindet, worin sie sich bewegen kann. Sie sind ein Organismus, der aus Billionen Zellen besteht. Und diese Billionen Zellen brauchen Flüssigkeit, damit sie leben können. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kommt die Flüssigkeit hier punktgenau dorthin, wo sie hin muss? Und das kann ich als Osteopath nicht machen. Ich kann die Flüssigkeit nicht dorthin stopfen. Und der Patient kann es auch nicht. Und es gibt niemanden, der das kann. Aber interessanterweise gelangt die Flüssigkeit von alleine dorthin. Wir denken hier sehr, sehr vieles eben auch aus der embryologischen Entwicklung. Ein Embryo, ungefähr 2 Monate nach der Befruchtung der Eizelle, entwickelt sich von einer runden Blase zu einem sichtbaren, erkennbaren Menschen. Und das ist nur möglich, wenn diese feinste Flüssigkeit, die das Gewebe durchströmt, ja, und im Durchströmen ununterbrochen einen neuen Menschen schafft. Und am Ende kommt ein Mensch heraus, der Finger hat, der die Nase hat, der die Nasenscheidewand dort hat, wo sie hingehört, in unheimlicher Feinheit. Und das ist nur möglich, wenn diese Flüssigkeit genau dorthin strömen kann, wo sie hinströmen muss. Jetzt ist spannend, dass diese Flüssigkeiten sehr häufig von uns gestört werden. Das heißt, wir versuchen nun, einen Rahmen zu schaffen, wo die Flüssigkeiten die Möglichkeit bekommen, und zwar diese hauchfeinen Flüssigkeiten, um dort landen zu können, wo sie hin müssen. Die spannende Frage ist jetzt, wenn ich als Osteopath und wenn niemand diese Flüssigkeit dorthin stopfen kann, wer macht das dann? Und jetzt ist es wichtig, dass ich hier diese Dimensionen der Ganzheitlichkeit wirklich verstehe. Denn wenn ich mir die Frage stelle, was macht die Ganzheitlichkeit aus, dann gibt es natürlich eine Welt, die ich sinnlich erfahren kann und dadurch auch kennenlernen kann und auch auf dieser Ebene wissenschaftliche Fakten schaffen kann. Das ist das eine eben, dass ich wissenschaftliche Fakten schaffen kann, aber die erklären nicht alles. Es bleibt immer noch ein Rest zurück. Ja, es bleibt etwas, wo wir uns die Frage stellen, warum sind wir überhaupt da? Ja, diese großen Fragen des Lebens, woher komme ich, wer bin ich, ja, und wohin gehe ich? Und diese Fragen liegen letztendlich in der Stille. Und jetzt ist es sehr, sehr spannend, dass hier praktisch eben, wenn ich eine Welt habe, die ich sinnlich erfassen kann, und der Rest, den ich nicht sinnlich erfassen kann, bleibt sozusagen in einer unbeantworteten Stille. Dann muss ich, um Ganzheitlichkeit zu schaffen, das eine mit dem anderen verbinden. Das heißt, ich muss nun die Stille dazu verwenden, um einen ganzheitlichen Behandlungsprozess zu kreieren. Und genauso wird es, wenn der Organismus nun nämlich wirklich still wird, auch im Denken still wird, dann beginnt im Organismus was ganz, ganz Eigenes. Es beginnt die Flüssigkeit um bis zu 60% stärker in Richtung Kapillare zu strömen. Und da entfaltet sich nun aus dem Stillwerden und aus dem Stillwerden können ein unfassbarer Behandlungsprozess. Und das berichten dann viele Patienten oft, wenn sie hier in der Stille liegen, dass sie spüren, im Moment oft, ah, dort, die Schulter wird warm, die Wirbelsäule wird warm, dort, wo ich eine Narbe, Kaiserschnittnarbe hatte oder Blinddarmnarbe hatte, dort fängt es an zu kribbeln. Es strömt die Flüssigkeit deshalb hin, weil sie aus der Stille praktisch von uns ungestört praktisch dorthin kommen kann, wo sie hinkommen will.
Sie kommt dorthin, wo sie will. Jetzt müssen wir kurz darüber sprechen, wo kommen Sie denn eigentlich her? Sie kommen nämlich aus der Physiotherapie. Sie haben als Physiotherapeut angefangen.
Ja.
Wie war der Weg hin zur Osteopathie?
Ja, vielleicht können wir noch ein bisschen weiter ausholen. Ich komme aus Salzburg und bin in Salzburg in ein musisches Gymnasium gegangen. Das heißt, ich komme eigentlich auch, habe auch Musik studiert, ja. Habe auch Psychologie studiert, aber nicht abgeschlossen. Die ersten Teile des Psychologiestudiums. Und so kommt hat sich ein Interesse dann entfaltet, ja, das auch mit musikalischen Phänomenen zu tun hat. Eine Musik hat, eine Melodie hat nur dann einen Sinn, wenn sie aus der Stille kommt und aus der Stille hineingeht in die Melodie. Und die Melodie ist dann zu Ende, wenn sie wieder in die Stille kommt. Das heißt, ich brauche diese Einbettung von Stille, sinnlicher Wahrnehmbarkeit und wieder Stille, um zu erfahren, um einen ganzheitlichen Prozess praktisch zu gestalten. Dann, ja, stimmt, ich habe dann in Salzburg die Ausbildung zum Physiotherapeuten gemacht, ja, und habe dann einige Jahre später eben mit der Osteopathie begonnen, ja, und habe lange Zeit dann am AKH gearbeitet, ja. Und hier,
das ist das größte Krankenhaus Österreichs für alle, die uns zuhören, ja, außerhalb von Österreich.
Universitätsklinik in Wien und habe dort mich lange Zeit beschäftigt mit Kiefergelenksproblemen. Habe hier eben auch mit der Zahnklinik und mit der Kieferchirurgie über Jahre zusammengearbeitet. Vor allem an Problemen mit Kiefergelenken gibt es eine Menge. Menschen, das glaubt man gar nicht, wenn man das nicht weiß, ja, die Probleme haben mit dem Kiefergelenk, ja, den Mund nicht öffnen können, die Schmerzen im Kiefergelenk haben, die Gesichtsschmerzen haben zum Beispiel. Also da gibt es dann ganz, ganz viele Zusammenhänge, sehr spannende Zusammenhänge. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe eben lange Zeit mit der Zahnklinik zusammengearbeitet, war noch der Professor Slavicek, der Klinikleiter. Und die hatten damals mit ihren zahnärztlich behandelten Patienten große Probleme. Das heißt, es hat viele Patienten gegeben, die durch die Zahnbehandlungen, wenn die Zahnbehandlung eben nicht mehr zielgerichtet war, wenn das Problem, das es gegeben hat, auf einer anderen Ebene war, zum Beispiel auf einer physiotherapeutisch oder osteopathischen Ebene oder auch auf einer psychischen Ebene, und es wurde aber weiterhin nur mit zahnmedizinischen Methoden gearbeitet, dann wurden die Patienten oft verletzt und es gab eine Menge von Klagen. Und Professor Slavicek hat damals eine Klinik eingerichtet, wo dann die Patienten, diese Problempatienten, nicht mehr nur zahnmedizinisch oder dann gar nicht mehr zahnmedizinisch behandelt wurden, sondern es ist eine Psychologin gekommen, die die Patienten betreut hat, und es sind Physiotherapeuten und Osteopathen gekommen. Und dann sind 90% der Klagen dieser Patienten verschwunden.
Das klingt ein bisschen nach dem klassischen und großen, großen und wichtigen Thema in der Medizin, nämlich: Was ist das Symptom, aber was ist die Ursache?
Ganz genau.
Ja, das Symptom wird oft behandelt.
Ja.
Aber wo es herkommt, ist das eigentliche
Ganz
Thema.
Genau, da gibt es unterschiedliche Gründe. Gerade bei diesen Kiefergelenkspatienten haben wir erkannt, also viele Patienten haben diese Probleme nur in bestimmten Lebensetappen. Zum Beispiel bei einer Scheidung, zum Beispiel, oder bei einem Todesfall oder nach einem Unfall. Ja, oder wenn die Eltern sich scheiden lassen, dass die Kinder dann praktisch eben mit den Zähnen zu knirschen beginnen. Ja. Also da gibt es dann oft Auslöser, die mit dem Zahn letztendlich eigentlich nichts zu tun haben, aber mit dem Nervensystem, mit dem Stress, ja, und wenn man das praktisch eben unbehandelt lässt und weiterhin nur zahnmedizinisch behandelt, dann kann man oft in eine Sackgasse kommen, aus der man dann schwer herauskommt. Und ein Zeichen dafür waren eben dann die vielen Klagen der Patienten, und die sind um 90% zurückgegangen, wie dann begonnen wurde, interdisziplinär zu arbeiten. Was hier spannend war, dass hier eben die Zahnmedizin, die eigentlich mit dem festesten Substrat im menschlichen Organismus, dem Zahn, arbeitet, sich dann zusammengefunden hat mit einer Methode wie die phänodynamische Osteopathie, die es damals in dieser Form noch nicht gegeben hat, aber ansatzweise was schon ging schon in die richtige Richtung, eben das Freimachen dieses feinen Flusses, dass es eben hier zu dieser Kombination vom Feinsten und vom Stärksten gekommen ist.
Das ist total schön, man merkt, was für eine Leidenschaft Sie haben für das Thema, wenn man Ihnen gegenüber sitzt. Ja. Wollen wir es doch mal an einem ganz konkreten Beispiel festmachen, damit wir uns das wirklich vorstellen können. Mhm. Weil im Moment kann ich es irgendwie noch nicht ganz auf den Boden bekommen. Mhm. Sagen wir mal so eine Volkskrankheit, Rückenschmerzen fallen mir ein. Vielleicht im unteren Bereich, Lendenwirbelsäule. So, jetzt kommt jemand rein, Mann, Frau, mit diesen Beschwerden. Was passiert dann bei Ihnen?
Ich habe da Bücher, wo ich Patienten hineinschreiben lasse, was sie während der Behandlung erfahren oder auch nach der Behandlung. Ja. Mittlerweile habe ich schon 10 Bücher. Das heißt, wenn die Patienten nach der Behandlung, während der Behandlung ist es still, meistens still. Ja. Das ist eben, die Stille ist der Schlüssel dafür, dass die Flüssigkeit den Weg finden kann. Wir stören die Flüssigkeiten meistens auf dem Weg dorthin. Ja. Nach der Behandlung sagen die Patienten, ich habe gespürt, dass die Schulter warm wird oder ich habe ein Kribbeln gespürt oder ich habe was auch immer gespürt. Und hier habe ich zum Beispiel eine Patientin mit starken Schmerzen in der Halswirbelsäule. Ist das, was Sie interessiert?
Ja, absolut. Ein super Gästebuch.
Ja, wunderbar. Es ist wie ein Gästebuch, ganz genau. Die Patientin schreibt, ich hatte 4 Jahre sehr starke Schmerzen in der Halswirbelsäule, bis in die Schultern auf der rechten Seite. Nach einigen Behandlungen ging es mir schon besser. Jetzt, nach einem Jahr, habe ich keine Schmerzen mehr. Ich kann wieder normal leben. Das heißt, es kommt hier im Bereich der Schulter, aus welchen Gründen auch immer. Wenn es die rechte Schulter ist zum Beispiel, können hier Spannungen sein, die mit der Leber zusammenhängen, weil die Leber auf der rechten Seite liegt und wenn hier viel Spannung ist, ja, das kann mit Stress zusammenhängen, das kann mit Medikamenten zusammenhängen, das kann mit Alkohol zusammenhängen. Dann können Schulterschmerzen entstehen. Wieder eben, das sind Verklebungen und Verpackungen, ja, die dann praktisch diesen feinen Fluss stören.
Das ist jetzt ein bisschen spooky, weil ich habe seit ein paar Tagen leichte Schulterschmerzen.
Schauen Sie, ja.
Das ist Ihre Intuition, oder?
Ja, wie auch immer, genau, ja. Und durch diesen Behandlungszugang, ich versuche, was auch ganz, ganz wichtig ist, ich muss die Patienten wirklich darauf vorbereiten, dass sie damit einverstanden sind, mehr zu sein als nur Körper. Dass man sich das mal bewusst macht, ja, dass ich Körper bin, der durchströmt wird mit feinster Flüssigkeit, die mich jeden Moment verlässt, durch die Nase, durch den Mund. Ja, und dass diese Flüssigkeit ebenso fein ist wie ein Hauch. Diese Flüssigkeit ist eine levitierende, eine schwebende Flüssigkeit. Wenn ich diese Flüssigkeit jetzt zum Beispiel gegen eine Brille oder gegen ein Fenster atme, lange Zeit, und diese Flüssigkeit wird aufgehalten, dann sammelt sie sich und bildet sich ein Tropfen. Und dieser Tropfen zieht nach unten. Das ist eine gravitierende Flüssigkeit, die bekommt Gewicht. Das andere ist leicht. Es kommt nicht von ungefähr, dass das Wort, das englische Wort für Krankheit, dis-ease heißt. Das ist das Fehlen von Leichtigkeit. Und diese fehlende Leichtigkeit drückt sich aus letztendlich in dem Verlust von levitierender Flüssigkeit.
Jetzt waren wir schon beim Ende, jetzt waren wir quasi, der Patientin ist geholfen worden.
Ja.
Als Sie sie kennengelernt haben, an diesem Moment, was passiert da bei Ihnen? Ich vermute, man setzt sich so wie wir an einen Tisch und spricht erst einmal.
Genau, die Patienten kommen und sagen, sie haben Schulterschmerzen. Es ist wichtig natürlich, dass man hier Kontraindikationen ausschließt.
Also Kontraindikationen, Krankheiten.
Wo ich sage, ich kann die Behandlung nicht machen. Ja, das könnten psychische Probleme sein zum Beispiel, wo ich sage, na, da muss noch einmal eine ärztliche Abklärung erfolgen. Oder es gibt auch Patienten, wo ich überhaupt nicht behandle. Ja, weil da muss schon eine sehr, sehr tiefe Verbundenheit da sein. Also ein Einverständnis eben von beiden Seiten.
Ah, gibt es Menschen, wo Sie Hemmung spüren oder einen Widerstand?
Ja, wo ich sage, da kann ich nicht behandeln. Ja, also wenn Patienten zu viel von mir fordern, was ich auf dieser Ebene nicht geben kann, dann gibt es auch keine Behandlung. Ja. Die Patienten, ja genau, die kommen dann und sagen, sie haben diese oder jene Probleme. Und dann mit der Vorbereitung in Richtung Ganzheitlichkeit legen die Patienten sich dann aufs Bett, sie legen sich, sie müssen nichts ausziehen, ja, außer Schuhe und Brille ablegen, ja, und dann gibt's einen minimalen Kontakt, entweder an den Füßen, an den Schultern oder am Kopf. Und die Behandlung ist letztendlich nichts anderes als Wahrnehmung. Es gibt keinen Impuls. Es gibt keine Korrekturtechnik.
Keine Instrumente, sie nichts. Verschieben
es gibt
nichts,
nur die Finger und es ist eine reine Wahrnehmung. Der Patient wird wahrgenommen, aber im Ganzen. Das heißt, er weiß, dass er begriffen wird auf der körperlichen Ebene. Er weiß, dass er erfasst wird auf einer Ebene, wo diese feinste Flüssigkeit strömt. Und er weiß, dass er erfasst wird auf einer Ebene des Raumes. Und die Raumebene ist ja nun ganz, ganz wichtig. Ja? Wir sind letztendlich durchdrungen von Räumen. Also in Wirklichkeit ist das Größte, was den Organismus aus, der Raum.
Also nicht der Raum, in dem wir uns befinden, sondern die Räume, die sich in uns befinden.
Genau, das ist einmal, und beide, also die inneren Räume und die äußeren Räume sind verbunden. Die Nase besteht einmal aus dem Nasenloch, ja, der Mund aus dem Mundloch, ja, das Herz aus dem Herzraum, die Gefäße aus dem Lumen, dort, wo das Blut strömt, das sind alles Gefäße bis hin zu den Poren, bis hin ins Innerste des Gehirns, und das Innerste des Gehirns ist, jetzt überrascht es uns nicht mehr, ein Raum. Das sind die Ventrikeln. Und dort kommt die Gehirnflüssigkeit hin. Und dort, diese Gehirnflüssigkeit ist dieselbe Flüssigkeit wie die Flüssigkeit, die ich beim Sprechen abgebe. Auch das kommt nicht von ungefähr. Dann liegt der Patient am Tisch und dann sage ich ihm, dass eben der Raum innerhalb des Nasenlochs und der Raum außerhalb des Nasenlochs ist ja derselbe Raum. Das heißt, der Raum, der in uns ist und der Raum, der außer uns ist, umgibt uns von allen Seiten. Und zwar bis hinter die Sterne. Und ich versuche nun, den Patienten aufzufordern und einzuladen, mit dieser Stille in Kontakt zu gehen. Ich sage ihm, legen Sie sich jetzt hin und versuchen Sie sich vorzustellen, 10 Kilometer auf der rechten Seite liegt Klosterneuburg, 10 Kilometer links liegt Mödling, unten ist Burgersdorf und oben hätten wir Simmering. Versuchen Sie jetzt dort etwas zu hören und Sie werden nichts hören, es ist dort ganz still. Und dann spüren die Patienten, dass sie von Stille umgeben sind und dass diese Stille der wichtigste Teil von ihnen ist. Und dann sage ich, wenn Sie jetzt diese Stille hören, dann bitte versuchen Sie, mit dieser Stille in Kontakt zu bleiben. Wenn das gelingt, dann beginnt der Körper erst aus diesem Feld der Stille heraus diese feinsten Flüssigkeitsprozesse zu aktivieren. Und erst dann wird der Weg bereitet dafür, dass Selbstheilung geschehen kann. Ohne dass es still wird, ist es nicht ganz, und ohne Ganzheit gibt es keine Selbstheilungskraft.
Der Patient, die Patientin ist eine Stunde bei Ihnen oder wie lange dauert
das? Eine halbe Stunde. Das ist relativ kurz. Das passiert oft innerhalb von 5, 10 Minuten, Viertelstunde sind hier die wesentlichen Prozesse schon vorbei.
Und außer, dass Sie diese leichte Berührung initiieren und in die Stille leiten, passiert da noch irgendwas? Oder macht alles andere der Patient, die Patientin quasi selbst?
Nein, es gibt dann schon, also gerade bei der ersten Behandlung ist es dann oft so, letztendlich passiert, also was ich mache, passiert nichts mehr. Aber es kann jetzt sein, dass der Patient zum Beispiel kommt und er hat eben Schmerzen in der rechten Schulter zum Beispiel. Und die Wahrnehmung im Raum der Stille wird dann zu einer sehr, sehr tiefgehenden Wahrnehmung, so dass man spürt, aha, das zieht den Kopf nach rechts, ja, und diese Spannung, die ist eine Spannung, die dann auch im Nervensystem zu finden ist. Und könnte sein zum Beispiel, dass mir ein Feld auffällt, das im Bereich des Beckens liegt. Und dann frage ich, haben Sie vielleicht dort im rechten Beckenbereich eine Operation gehabt?
Ja? Das sehen Sie oder das spüren
das
Sie?
Das spüre ich. Das spüren wir mit den Händen, ja. Und dann kann ich, und dann fragen, sage, ja, ich habe dort eine Blinddarmnarbe oder ich habe eine Kaiserschnittnarbe zum Beispiel. Dann entsteht so eine Diagnose in einem Zwiegespräch, ja, wobei ich erwähne nur, was ich spüre. Sehr oft erwähnt auch der Patient, was er spürt, sagt, ah, jetzt spüre ich irgendwie eine große Unruhe. Oder das ist auch etwas, das die Patienten verlernt haben, sich auf etwas hin zu entspannen, was ganz ist.
Boah, das würde ich aber auch gern können, ganzheitlich entspannen.
Ich gebe dem Patienten dann eben auch eine Übung mit, wo sie das, was sie hier machen, letztendlich auch zu Hause machen.
Ist das etwas, was unsere Hörerinnen und Hörer auch machen könnten?
Ja, freilich. Ja, ich mache das jeden Tag, dass ich mich einfach ruhig hinsetze oder ruhig hinlege, diese Stille suche. Und dann geht es darum, wenn man in dieser Stille liegt, das ist letztendlich alles, was einen sinnlichen Wert hat, braucht die Stille oder die Ruhe. Wenn Sie einen guten Wein trinken und Sie trinken den beim Radfahren irgendwie und schütten den runter wie Wasser, dann werden Sie den Wein nicht schmecken. Das heißt, es braucht einen entsprechenden Rahmen und in diesem Rahmen der Ruhe und Stille können Sie einen Wein schmecken. Hier bei der Behandlung geht es darum, wenn die Patienten ruhig werden, dann spüren sie sich im Innersten selbst besser. Und sie spüren, dass Spannungen sind, dass Verspannungen sind. Und dann geht es darum, dass man mit diesen Verspannungen die Patienten darauf hinweist, dass sie diese Verspannungen nicht korrigieren sollen und auch nicht korrigieren wollen sollen. Ja? Ich sage Ihnen immer, bitte korrigieren Sie die Spannung nicht und wollen Sie auch die Spannung nicht korrigieren. Warum? Weil Sie es nicht korrigieren können. Aber wenn man dann in der Stille dieses Verspannungsmuster lässt, dann beginnt es langsam zu sprechen.
Das erinnert mich an Meditation, das erinnert mich an Wahrnehmung und an Annehmen können.
Ganz genau. Also die Behandlung ist nichts anderes als eine ganzheitliche Wahrnehmung. Und ganzheitlich bedeutet, dass die Stille eben das, was ich nicht sinnlich wahrnehmen kann, mit hineinnehme. Das ist dann eben, das sind dann diese Elemente, die aus der Phänomenologie kommen. Das Transzendente spielt ein wesentliches Element, das ist der Schlussstein sozusagen der Behandlung. Wenn ich nur mich auf sinnlich Wahrnehmbares konzentriere, dann bin ich immer im energetischen Bereich. Diese Form der Osteopathie hat nichts mit Energetik zu tun. Es ist keine energetische. Natürlich werden Energien bewegt, aber aus einem Bereich, der letztendlich nicht energetisch ist, der geistiger Natur ist.
Jetzt muss ich ein bisschen in die Opposition gehen und mal sagen, aber das klingt doch so einfach. Wir gehen in die Stille und der Körper richtet sich dann selbst.
Naja, ich meine, ich sage dann immer, was macht der Embryo, wenn er entwickelt wird? Ich meine, ein Embryo ist am Anfang eine befruchtete Eizelle. Was macht der, dass er Finger bekommt? Ist es nicht ursimpel? Er ist einfach nur da. In Wirklichkeit ging es darum, dass man wirklich versucht, diese Urhaltung praktisch des Zulassens oder des Überlassens, dass ich das, was ich bin, einer Kraft überlasse, die ich nicht kontrollieren kann, letztendlich. Zu einem gewissen Teil natürlich, ja. Ich brauche auch unbedingt dieses Einverständnis, dass ich sage, ja, ich gehe nun mit diesem transzendenten Kern, also mit dem Kern, den ich sinnlich nicht erfassen kann, in Kontakt mit mir. Wenn ich das nicht mache, bin ich für diese Form der Behandlung nicht offen.
Kann ich das zu Hause selber machen, mich in Stille hinsetzen und den Körper machen lassen? Brauche ich da einen Osteopathen?
Nicht unbedingt. Das kriegen das die Patienten als Übung mit. Und viele Patienten berichten mir, dass ganz, ganz Ähnliches passiert, was hier bei der Behandlung geschieht. Ja, letzte Woche ist ein Patient gekommen, ich weiß nicht, ob ich das finde, der mir erzählt hat, dass praktisch, der hat sich hingelegt und hat dann das Gefühl gehabt, er wird leicht wie eine Wolke. Ja, das sind jetzt Phänomene, die auftreten, ja, bei jedem anders. Es ist jeder Mensch praktisch, trägt seine eigene Geschichte, seine eigene Biografie und es wird sich praktisch das, was hier passiert, bei jedem Menschen anders auswirken.
Herr Weber, Sie haben vorher schon den Begriff Schulmedizin erwähnt. Inwiefern existieren denn die Osteopathie oder generell komplementäre Heilungsmethoden und die Schulmedizin, also darunter verstehe ich jetzt evidenzbasierte Medizin, wie koexistieren die denn?
Ja, ausgezeichnet. Also wie ich vorher schon erwähnt habe, also das Zusammenarbeiten mit der Zahnklinik, damals mit der Kieferchirurgie, das war genau dieses interdisziplinäre Modell, wie ich mir das vorstelle. Dass man die Bereiche, die dann in einer sehr, sehr hilfreichen Zahnmedizin, ja, nicht mehr abgedeckt werden können, weil eben psychische oder andere osteopathische Probleme zum Beispiel die Grundlage sind und eben nicht mehr diese Zahnprobleme. Wenn man da zusammenarbeitet, dann ergibt es ein gutes Ganzes für den Patienten. Wird jetzt zunehmend auch angeboten, ja. Also in der Zahnmedizin eigentlich schon lange. Die Professoren von der Zahnklinik und auch von der Kieferchirurgie schicken mir immer noch Patienten, weil das eben kommen selbst auch zur Behandlung, weil es eben ein bewährtes Modell ist, ja.
Ist es notwendig, dass man zuerst schulmedizinisch seine Beschwerden hat checken lassen?
Ja, oder? Das auf jeden Fall.
Das heißt, es kommen Patienten, wo Sie auch erst sagen, erst einmal anschauen lassen.
Es hängt davon ab, was das jetzt ist. Ja, wenn, ja. Jemand, wenn ich einen Patienten schon lange kenne, ja. Mhm. Aber in der Regel ist es so, dass die schulmedizinische Abklärung praktisch vorhanden sein sollte, ja.
Gibt es Grenzen der Osteopathie? Sie haben schon gesagt, wenn Patienten da sind und sie merken, die Chemie stimmt nicht oder sie verlangen zu viel und sie können das nicht leisten, dann schicken sie die durchaus auch wieder nach Hause. Gibt es sonst Grenzen?
Ja, eben zum Beispiel gerade in der Zahnmedizin, wenn ein Patient einen eitrigen Zahn hat, bitte, dann geht er zum Zahnarzt. Ja? Oder wenn jemand Verdacht auf eine Blinddarmentzündung hat, dann muss er das beim Arzt abklären. Ja? Und dann gibt es eben auch psychische Probleme, zum Beispiel Psychosen, zum Beispiel, dass Patienten unter Umständen mit dieser Form der Behandlung überfordert sind. Ja? Also da gibt es eine Menge oder einige Kontraindikationen. Es gibt sehr, sehr vieles, was man behandeln kann, weil der Zugang eigentlich so sanft ist. Ich kenne eigentlich nichts, was sanfter wäre als das. Ja? Also wo sich Körper und Geist in einer ganz, ganz freien Form der Begegnung praktisch näher kommen können. Ja?
Wie fühlt sich das für Sie an, wenn Sie merken, in einem Körperbereich ist Spannung? Wie ist das für Sie?
Fragen mich viele Patienten auch, ist ganz einfach. Stellen Sie sich vor, Sie angeln, ja? Wenn Sie eine Angel auswerfen, ja? Und der Angelhaken ist unter Umständen 10, 20 Meter von dort entfernt, wo Sie sitzen. Und dann spüren Sie ganz genau, ob ein Fisch anbeißt oder nicht. Ja, das ist einmal, ist eine Spannung da oder nicht? Dann spüren Sie, ob das ein kleiner Fisch ist oder ein mittlerer oder ein großer Fisch. Und wenn Sie die Angel halten und das Wasser ist trüb, dann spüren Sie ganz genau, ob der Zug nach links oder nach rechts geht. Und genau ist es da auch. Ja. Das heißt, ich lege die Hände auf den Kopf oder auf die Schultern und weiß, wo das Nervensystem liegt. Das liegt im Schädel drinnen. Ja. Ich weiß auch, wo die Mitte ist. Das liegt ungefähr dort, wo die Nase ist. Ja. Und dann versuche ich zu spüren, ob diese Mitte sich eben symmetrisch aufbaut. Ob der links und rechts von der Mitte Symmetrie ist. Und ob die Spannung eben Richtung Schulter geht oder ob die Richtung Magen geht oder ob die Richtung linke Niere geht oder ob die Richtung Nabel geht oder ob die Richtung Knie geht. Das kann man spüren, eben genauso wie ich das jetzt erklärt habe in Bezug mit der Angel. Wir müssen eines wissen. Die Frage ist immer, wann ist der menschliche Organismus in der Mitte? Wir haben auf der rechten Seite im Oberbauch die Leber, auf der linken Seite den Magen. Wir haben das Herz eher auf der linken Seite. Die Lungen links gibt es zwei Flügel, auf der rechten Seite gibt es drei Flügel. Also strukturell gibt es keine Symmetrie. Die Mitte ergibt sich dann, wenn links und rechts von der Mittellinie gleich viel Wasser ist. Ist logisch.
Gibt es auch für die Selbstheilungskräfte Grenzen?
Ja, vielleicht die Wirklichkeit, dass man die Wirklichkeit nicht akzeptieren kann. Ja? Wenn zum Beispiel jemand älter wird und eine Vorstellung hat, wie er aussehen sollte oder wie er sich bewegen können sollte. Ja? Es gibt eine ganze Menge von Menschen, die sich jetzt auch durch ein vollkommen übertriebenes körperliche Aktivitäten sich permanent verletzen. Ja? Auch das, da gibt es bestimmte Bilder einfach auch im Kopf, ja, wie man sein sollte. Ja. Und ich denke, dass dieses Bild, das man von sich hat, ja, wenn das sich eben nur auf rein materielle Dinge reduziert, dann ist es natürlich schwierig, in einen ganzheitlichen Behandlungsprozess einzusteigen. Ja. Also ganzheitliche Heilung hat sehr viel mit der Akzeptanz von Wirklichkeit zu tun.
Jetzt ist die Wirklichkeit ja nicht immer einfach, nicht immer schön, gerade wenn wir über Gesundheit oder Krankheit sprechen.
Ganz genau, ja.
Ist die Osteopathie auch ein Mittel als Komplementärmedizin, also zu einer Behandlung dazu? Ich denke an ganz schwere Behandlungen, eine Chemotherapie bei einer Krebserkrankung zum Beispiel. Macht es da Sinn, zusätzlich etwas zu machen? Oder sagen Sie in dem Fall, eine Behandlung mal abschließen, dann das andere?
Nein, es gibt viele Patienten. Natürlich muss man das dann zeitlich gut kombinieren. Ja? In der Regel ist es so, wenn Patienten eine Chemotherapie haben, dann machen sie eben zu dieser Zeit die Chemotherapie und brauchen auch für diese Therapie die Kraft. Aber wenn das abgeschlossen ist, tut das sehr, sehr vielen Patienten sehr, sehr gut. Ja?
Also nicht alternativ, sondern eben
komplementär,
zusätzlich.
Genau, ja. Das wird dann zum Teil eben auch abgesprochen mit den Ärzten. Ja? Und viele Patienten lieben das dann einfach, dass die ganze Spannung von diesen Behandlungsprozessen und überhaupt, dass die ganze psychische Situation, ja, das ist ja oft unheimlich angespannt, ja. Das tut ihnen sehr, sehr gut, wenn sie da wieder zur Ruhe und zu sich kommen.
Was tut Ihnen denn gut, Herr Weber? Was macht für Sie denn ein gutes Leben aus?
Ja, mal die Freude an der Arbeit. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Baustein. Dann Beziehung, ja, die Familie. Das ist, glaube ich, für mich sehr, sehr wichtig. Beziehung zu meiner Frau, Beziehung zu den Kindern, Beziehung zur Großfamilie, Beziehung zu den Freunden. Eben auch die Beziehung zu den Patienten, das ist irgendwie schon ein Teil Familie geworden. Ja. Dann, was ich gerne mache, ich mache gern Sport, ja, spiele gern Tennis, wandere gern, gehe gern Radfahren, musiziere gerne, singe gerne. Und wir machen ja auch im Sommer in Mondsee ein Seminar für Singen. Das sind Singtage, wo ich als Osteopath dann eben auch Seminare anbieten darf.
Singt man dann gemeinsam?
Da singt man gemeinsam, ja. Es ist also mit einem Chorleiter, Norbert Brandauer, der war früher Chorleiter bei den Sängerknaben, der leitet eben diese musikalische Gestaltung und die Textbetrachtung, also eine osteopathische, ganzheitliche Textbetrachtung, das machen wir dann zusammen. Machen wir schon seit 2-3 Jahren jetzt. Und vor einigen Jahren habe ich eben noch mit Raphael Fingerlos, das ist ein Opernsänger, der jetzt eine sehr schöne Karriere gemacht hat, haben wir auch Seminare gemacht, also mit Musik, Stille und gesundheitlichen Betrachtungen. Ja.
Muss man da singen können, um mitzumachen?
Naja, da wäre das, es hängt davon ab, ja. Also wenn man nachsingen kann, dann ist man auch herzlich eingeladen, ja. Singen wollen, das sollte man, ja.
Welchen Herausforderungen begegnen Sie denn immer wieder in Ihrem Berufsalltag? Sitzen dann Menschen, Anliegen, Beschwerden da, die Sie überraschen können? Oder haben Sie alles schon gesehen?
Na, das sicher nicht. Ne? Es ist jeden Tag neu, ja. Ja, sehr oft bedrücken mich dann eben auch so Krankheiten oder Verspannungen, wo man spürt das im Hintergrund eben auch, eben gerade das, was ich jetzt gesagt habe, wenn Patienten so einsam sind. Man kann da eine Behandlung anbieten, Patienten, die kommen einmal im Monat vielleicht, ja. Aber wenn die Beziehungen im Hintergrund nicht passen, ja, wenn bei Todesfällen zum Beispiel, aber auch, also es gibt viele Patienten, die kommen dann auch, also wenn sie gerade Todesfälle haben, auch das hilft vielen Patienten, dass sie hier praktisch nach so einem Schockerlebnis einfach zur Ruhe kommen. Ja. Also vor allem Patienten, die schon regelmäßig kommen, die schätzen das sehr, wenn sie hier dann auch noch eine aufgefangen werden im gewissen Sinn. Aber also wenn so tiefgehende Beziehungsprobleme da sind, ja, da ist das oft nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, gell? Diese Sachen belasten mich vielleicht am meisten, ja.
Begegnen Sie häufig Kritikerinnen, die sagen, klingt alles total spannend, aber irgendwie zeigt mir die wissenschaftliche Studie dazu?
Ja, mit den wissenschaftlichen Studien. Ich habe lange Zeit eben wissenschaftliche Studien gemacht auch oder immer wieder, eben gerade auf der Zahnmedizin. Eine der Erkenntnisse war, dass dass letztendlich hinter jedem Krankheitsbild eine biografische Geschichte dahinter steht, gell? Ich lege es jetzt nicht mehr so sehr darauf an, da praktisch großen Anklang zu finden, ja. Die wichtigste Resonanz ist für mich eigentlich der Patient, ja, der mir sagt, ob das jetzt gut oder schlecht gegangen ist. Der wichtigste Kritiker ist auch mein Patient. Ja, das muss ich auch sagen, dass Patienten kommen und sagen, es hat nicht so gut geholfen. Und diese Kritik ist eigentlich die wichtigste für mich.
Gibt es so eine Behandlungsdauer, wo Sie sagen, ab da wird man wahrscheinlich eine Verbesserung spüren?
Das sind unterschiedliche Krankheiten. Und gestern war ein Bursch da, der hat Asthma gehabt. Also das wird mit einer Behandlung, wird sich das nicht lösen. Ja. Also da ist dann eben so viel Spannung, so viel Sauerstoffarmut auch in der Zelle. Ja. Und das dauert, bis überhaupt einmal dieses Vertrauen in diesen ganzheitlichen Prozess entsteht. Ja. Das muss man als Patient einmal erfahren. Ja. Da muss man sagen, aha, das ist jetzt besser geworden. Ja. Und dann muss man das zunehmend stärken. Das kann dann schon einige Zeit dauern. Und dann gibt es aber Patienten, die vielleicht schon einmal da waren, ja, und Probleme hatten, Kreuzschmerzen oder Probleme in Gelenken, und das ist dann oft eine Behandlung und die hilft, ja, und dann sind die Patienten wieder einsatzfähig. Ja.
Und der Osteopath ist happy.
Genau, ja, der Patient auch.
Herr Weber, bin ich bei Ihnen gut aufgehoben, wenn ich körperliche Anliegen habe, oder können die auch psychischer Natur sein?
Können auch psychischer Natur sein, ja. Also wenn Patienten Schlafstörungen haben, wenn Patienten Panikattacken haben zum Beispiel. Wichtig ist, dass man das auch vorher schulmedizinisch abklärt, ja. Aber dann spricht nichts dagegen, dass man versucht, eben hier die Spannungen des Nervensystems zu lösen, ja. Oder auch die Spannungen des Zwerchfells und der Lunge zu lösen, ja. Je mehr diese Leichtigkeit, dieses Gegenteil von Dis-Ease, ja, diese Leichtigkeit ins Gewebe kommt, umso besser fühlen sich Patienten auch psychisch.
Ich fasse jetzt nochmal zusammen, was ich mir aus unserem heutigen Gespräch rausnehme. Und Sie sagen, ja, passt, oder da muss unbedingt noch eine Ergänzung her. Also in der Osteopathie geht es darum, Menschen, die zu Ihnen kommen, mit diversen Anliegen ganzheitlich wahrzunehmen. Mhm. Es geht darum, in die Stille zu kommen, die Selbstheilungskräfte in dieser Stille machen zu lassen, kann man das so sagen?
Die Stille ist die Voraussetzung dafür, dass dieser feine Fluss dorthin kommen kann, wo er hin soll. Ohne Stille gibt es keine Richtung für die feinste Flüssigkeit.
Und in dieser Stille probiere ich gar nicht selber irgendwo, wo ich spüre, da passt was nicht, dagegen zu steuern, ganz im
genau.
Gegenteil.
Das ist eben das, ganz genau das, was ich den Patienten dann auch als Übung mitgebe, dass sie versuchen, während dieser Behandlung praktisch, auch wenn sie das Gefühl haben, sie sind schief oder sie sind verspannt, nicht dagegen anzukämpfen.
Ist das eine Übung, die alle, die uns zuhören, auch zu Hause machen können?
Ganz genau.
Etwas wahrzunehmen und nicht zu versuchen, auszutarieren, gegenzusteuern, da schnell zu massieren, um was locker zu lassen?
Man muss beim Wahrnehmen muss man aufpassen, wie man die Wahrnehmung dirigiert. Wenn ich die Wahrnehmung nur auf den sinnlich wahrnehmbaren Körper dirigiere, dann ist es zu wenig. Ich muss den Körper einbetten, sozusagen wahrnehmungsmäßig, in eine Stille, die ihn von allen Seiten umgibt und durchdringt. Und in diesem Setting sozusagen, da kann ich dann das, was ich wahrnehme, einfach so sein lassen, wie es ist.
Und in unserer lauten Welt, wir haben es alleine bei unserem Gespräch auch immer wieder gemerkt, ja, ist es gar nicht so leicht, oder, in die Stille zu kommen.
Das stimmt, also die Welt wird immer lauter. Ja, also wir sind ununterbrochen praktisch hingezogen, auch zu sinnlichen Sensationen. Gerade deshalb ist es wichtig, dass man sich immer wieder herausnimmt. Aber es gibt auch Prozesse und Zustände, wo man in einer lauten Umgebung versucht, einfach bei sich zur Ruhe zu kommen. Das heißt, auch in Feldern, wo es lauter ist, sollte man versuchen, eben dann immer wieder zur Ruhe zu kommen. Aber das gelingt umso besser, wenn man das praktisch in einem Bereich übt, wo man dann für sich alleine ist.
Also auch hier Übung gehört dazu.
Ganz
in die
genau.
Stille kommt man ja, nicht einfach so.
Wie ein permanentes Training, ganz genau.
Das werden wir auf alle Fälle trainieren. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich habe wirklich sehr, sehr viel Spannendes mitgenommen. Ich hoffe, alle, die uns zugehört haben, ebenso. Und ich beende meine Podcast-Interviews immer mit der Bitte um eine Frage, die das Leben an Sie richtet. Ist gleich eine Frage, die Sie als so wichtig erachten, dass jeder, der uns zuhört, auf die Suche nach einer eigenen Antwort gehen kann. Was ist denn so eine Frage, die Sie als ganz bedeutsam empfinden?
Worauf mein Leben letztendlich ausgerichtet ist. Das ist eigentlich die Frage, die mich beschäftigt, ob mein Leben letztendlich am Ende einen Sinn ergibt.
Keine leichte Frage, aber dafür sind wir ja hier.
Genau.
Ich danke sehr für Ihre Zeit. Ich bin mir nicht sicher, wie meine Schulter jetzt auf unser Gespräch reagiert, und ich versuche nicht gleich da herumzumassieren. Ich versuche, in die Stille zu kommen. Jetzt könnt auch ihr gerne in die Stille kommen. Wir sind nämlich am Ende unseres Podcasts angekommen und freuen uns aber, wenn ihr das nächste Mal auch wieder reinhört. Die Stille darf ja danach wiederkommen. Vielen lieben Dank. Danke, Herr Weber.
Sehr gerne.
Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Zeit.
Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play und Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast@carpediem.live erreichbar. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle 2 Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpediem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche plaudert Holger Pottje mit Laufcoach Clara Fuchs und holt sich Tipps am laufenden Band für den Wings for Life World Run 2024 am 5. Mai.